ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl. Herzlich willkommen. Der Bundeskanzler ist also vielleicht doch zu schnelleren Neuwahlen bereit. Und die Bundeswahlleiterin hatte bereits gestern gesagt, aus ihrer Sicht wäre das kein Problem. In den Kommunen sieht man das ein bisschen anders. Hier müssen Wahlleitungen und Kandidaten gefunden werden. Und Zeit für Wahlkampf muss ja auch noch bleiben. RBB-Landespolitik-Reporter Thorsten Südow hat mal nachgehakt, was das alles für Brandenburg bedeuten könnte.
25 Bundestagsabgeordnete, darunter 10 von der SPD, 5 von der AfD und 4 von der CDU, vertreten aktuell die Brandenburger Bevölkerung im Reichstagsgebäude. Die vorgezogenen Neuwahlen könnten erstens dieses Verhältnis durcheinanderwirbeln und die Wahlleitung in den Landkreisen vor logistische und organisatorische Herausforderungen stellen, sagt Professor Fabian Schuppert von der Uni Potsdam. Der Politikwissenschaftler argumentiert, den Leuten sollte Zeit gegeben werden, um im Wahlkampf zum Beispiel auf Inhalte der Parteien zu achten.
Letzten Endes werden sich die wenigsten Leute, während sie unterm Weihnachtsbaum sitzen, die unterschiedlichen Parteiprogramme durchlesen. Das ist doch nicht besonders realistisch. Und wir leben nun in einer Gesellschaft, in der wir auch wissen, dass Wahlen sehr wichtig sind. Wir sprechen ständig darüber, dass die Demokratie in Deutschland in einer oder mehr Krisen steckt. Da wollen wir den Wähler und Wählerinnen doch eigentlich genug Zeit lassen, um eine wohlinformierte Entscheidung zu treffen.
Die Demokratie brauche das Vertrauen der Menschen in Institutionen, sagt Schuppert. Wähler müssten das Gefühl haben, ernst genommen zu werden. Und in Richtung Politik, sagt der Experte,
dass auch Leute von unterschiedlichen Parteien gewillt sind, miteinander im Hinblick auf das Wohl des Landes miteinander zu kooperieren. Und diesen Eindruck kriegt man leider im Moment nicht immer.
Sobald der vorgezogene Neuwahltermin und damit die Fristen für die Landeslistenaufstellung klipp und klar feststehen, würden die bei den Landtagswahlen durchgefallenen Bündnisgrünen in Brandenburg in den Bundestagswahlkampf starten, sagt die Co-Vorsitzende Alexandra Pichel.
Wir haben grundsätzlich ja viel Wahlkampferfahrung, das bekommen wir hin. Wir sind darauf vorbereitet, dass jetzt losgehen kann. Wir haben Hallen optioniert für Parteitage. Wir haben auch schon ein paar Kandidaten im Blick und ich denke auch, dass sich da schon Menschen jetzt nochmal neu Gedanken machen, ob sie auf einen Listenplatz für die Bundestagswahl kandidieren.
Auf dem ziemlich langen Bundestagswahlstimmzettel wird im Nordosten Brandenburgs der Name des Sozialdemokraten Stefan Zierke stehen.
Meine Kandidatur ist schon geschehen. Die Mitglieder aus Barnim und Uckermark haben mich zu 100% gewählt. Und von daher freue ich mich auf meine Kandidatur, auf die Arbeit, die jetzt ansteht, auf den Wahlkampf.
Sicher ist, für die vorgezogene Bundestagswahl werden in Brandenburg etwa 20.000 freiwillige Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht.
Was bedeuten vorgezogene Bundestagswahlen für Brandenburg, hat Reporter Thorsten Südow nachgefragt. Hier ist das RBB 24 Inforadio, 18.21 Uhr, ein dringender Verkehrshinweis. Vorsicht auf der A24 Richtung Berlin. Zwischen Dreieck Wittstock-Dosse und Raststätte Prignitz befindet sich ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf der Fahrbahn. Achtung auf der A24 zwischen Dreieck Wittstock und Raststätte Prignitz, ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf der Fahrbahn. Das kleine Städtchen Eberswalde im Barnim ist ganz besonders erfolgreich im Kranbau. Seit 1902 werden dort Krane hergestellt. Die Ardelt-Werke sind Weltmarktführer für Doppellenkerkrane. Die werden vor allem in Häfen und auf Werften gebraucht, um schwere Lasten zu heben. In den mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sind die Eberswalder durch Höhen und Tiefen gegangen. Der Kranbau hat schon mehrere Insolvenzen überlebt. Heute gab es wieder einen Neustart fürs Unternehmen. RBB-Reporterin Elke Bader war dabei.
Funken sprühen wie bei einem Feuerwerk. Mit einer feierlichen Schweißnaht wurde der Eberswalder Kranbau wieder einmal aus der Taufe gehoben. Die Schweißer Jörg Thormann und Detlef Kleimann haben schon beim Kranbau in Eberswalde gelernt, waren schon mehrmals arbeitslos und sind heute beim Neustart wieder dabei.
Irgendwann haben sie einen neuen gebraucht. Ja, dann sind wir wieder zurück.
Man sagt ja immer, immer Kranbau, immer Kranbau.
Weil sie auch gebraucht werden. Im Auftragsbuch steht ein Kran für die Weserport in Bremen. Auftragsvolumen 13 Millionen Euro, bestätigt Rudolf Eckbert von Weserport.
Wir haben schon mehrere Krane aus dem Hause Adel, Eberswalde, bei uns am Standort in Aktion. Wir sind sehr zufrieden mit der Qualität und mit dem ersten Auftrag hoffen wir, da auch zu helfen, dass das Ganze wieder einen guten Neustart findet.
Krane aus Eberswalde entladen zum Beispiel Schiffe mit Eisenerz. Auf die Bewegung solch schwerer Lasten ist der Eberswalder Kranbau spezialisiert, sagt Geschäftsführer Uwe Grünhagen zum Vorteil seiner Krane.
Wir sind elektrisch, damit nachhaltig und wir haben dieses Doppellenkerprinzip, was Vorteile hat. Eberswalder Krane sind insbesondere dann gefragt, wenn sie über viele Jahre 24/7 Dauerbetrieb sind.
Bis zu 30 Jahre kann so ein Kran arbeiten, sagt Uwe Grünhagen weiter. Die Qualität der Eberswalder Krane hat sich eben bewährt, sagt auch der Bürgermeister in Eberswalde, Götz Herrmann.
Das ist, glaube ich, für uns Eberswalde so toll zu sehen, dass es ein Produkt ist, was in der gesamten Welt unterwegs ist.
Weitere Auftraggeber könnten bald folgen. Nur so kann das Traditionsunternehmen weiter wachsen und die Waldstadt im Barnim wieder weltweit bekannt machen.
Aus Eberswalde war das Reporterin Elke Bader. Bauen oder nicht bauen, darüber wird in Berlin besonders intensiv im Fall des Tempelhofer Fels gestritten. Vor 10 Jahren hatte eine Mehrheit der Berliner per Volksentscheid bestimmt, dass auf dem Gelände alles so bleiben soll, wie es ist. Da die Wohnungsnot in Berlin seitdem nicht kleiner geworden ist, will der Senat einen neuen Anlauf zur Bebauung machen. Dazu wird nun ein Architektenwettbewerb gestartet. Die Details hat rbb-Landespolitik-Reporter Jan Menzel.
Der Fokus dabei, Entwürfe, die auch realisierbar sind, sagt Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD.
Mein Interesse war schon, es so zu formulieren, dass man nicht am Ende wieder einen Rodelberg in der Mitte hat oder ähnliches wie bei den ersten Ideenwettbewerben.
Erklärtermaßen geht es um Wohnungen, die am Rand, nicht in der Mitte des Feldes gebaut werden könnten. Aber wie hoch, wie breit und für wie viele Menschen, da will sich Gäbler nicht festlegen. Antworten zu geben sei ja gerade Aufgabe der Architekten. Sie sollen Lösungen entwickeln, wie neue Gebäude mit umliegenden Kiezen verzahnt und die Freifläche in der Mitte für Sport, Freizeit und andere Nutzungen aufgewertet werden könnte. Dass jüngst in einer Dialogwerkstatt mit ausgewählten Bürgern Widerstand gegen jegliche Bebauung deutlich wurde, ficht Gäbler nicht an. Den stadtentwicklungspolitischen Sprecher der Grünen, Julian Schwarze, schon.
Die Dialogwerkstatt hat eindeutig gesagt, in welche Richtung es gehen muss, nämlich, dass das Tempelhofer Feld so bleibt, wie es ist. Und gerade weil Berlin in einem Haushaltschaos sich befindet, sollten wir das Geld dafür einsparen und für wichtigere Aufgaben wie Soziales, wie Bildung benutzen.
Auch Linken-Fraktionschef Tobias Schulze warnt davor, sich über dieses Meinungsbild hinwegzusetzen. Für nicht stichhaltig hält er zudem das Argument, dass Berlin das Feld bebauen müsse, um der Wohnungsnot beizukommen. Es gebe ausreichend Platz an anderer Stelle für den Wohnungsbau.
Also wir haben Flächen für 220.000 Wohnungen ausgewiesen im Stadtentwicklungsplan Wohnen, die derzeit noch nicht bebaut sind, aber bebaut werden können. Und warum wir ausgerechnet diese riesen Grünfläche, die wichtig ist für die Erholung auch der Berlinerinnen und Berliner, warum wir die als erste in den Blick nehmen, das lässt sich eigentlich nur mit Ideologie erklären, aber nicht mit den Fakten.
Für die schwarz-rote Koalition ist das neue Nachdenken über Tempelhof dagegen Beschlusslage. Und daran hält Stadtentwicklungssenator Gäbler auch fest, trotz des Tempelhof-Volksentscheids von 2014.
Man muss nach 10 Jahren auch mal eine Neubewertung machen können.
Was weitere Termine, erforderliche Gesetzesänderungen oder einen etwaigen Volksentscheid betrifft, hält Gäbler sich bedeckt. Den Taktgeber macht dagegen CDU-Fraktionschef Dirk Stettner. Noch zu Jahresanfang hat es in der Koalition Gedankenspiele gegeben, einen Volksentscheid quasi von oben durch den Senat veranlasst herbeizuführen. Stettner macht deutlich, dass er 2026 eine Entscheidung haben will, die so oder so ähnlich aussehen könnte.
Quasi ein Zentralpark für Berlin. Und wir stellen sich vor, wir lassen meine architektonischen Gedanken, die müssen nicht umgesetzt werden, aber stellen wir uns das nur mal vor. Wir lassen die ersten 3 Geschosse frei, stellen das auf, haben wir Transparenz in die ganze Stadt hinein. Was für eine großartige Art zu wohnen.
Zunächst aber haben die Architekten das Wort. Bis September 2025 sollen 5 verschiedene Entwürfe aus dem Ideenwettbewerb prämiert und vorgestellt werden. Eine Bebauung, sofern sie denn kommt, wäre dann eine Aufgabe für das nächste Jahrzehnt, heißt es aus der Stadtentwicklungsverwaltung.
Der Bericht war von Landespolitikreporter Jan Menzel.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sotke. In Berlin-Karow betreibt Elisabeth Mohr eine kleine private Igelstation. Seit Wochen ist sie im Dauereinsatz. Sie kümmert sich um verletzte, verwaiste und kranke Igel. Erst vor ein paar Tagen hat eine Finderin ein Igelkind bei ihr abgegeben.
Hallo Schätzle. Na, Muckelchen.
Das ist die kleine Anna. Die kam mit knapp unter 200 Gramm und viel mehr hat sie auch noch nicht.
Der Igel ist das Wildtier des Jahres 2024, denn er gilt als gefährdet. Das Nahrungsangebot für Igel wird immer knapper, ihr Lebensraum geht verloren. Verkehr und Mähroboter sind eine tödliche Bedrohung für sie. Im Herbst ist es besonders dramatisch, denn wenn die Stacheltiere bis Ende November nicht genügend Gewicht erreichen, haben sie keine Chance, den Winter zu überleben. Die kleine Igelin Anna hat Glück gehabt, bei Elisabeth Mohr gelandet zu sein. Hier muss sie nun jeden Tag auf die Waage.
Ha, 3 Gramm zugenommen, jawohl.
Der junge Igel wird von Elisabeth Mohr mit pürierten Katzenfutter gefüttert.
Ich nehme stark an, dass Anna eigentlich älter ist, als sie aussieht, weil sie sehr, sehr verhungert ist. Das ist ein klapperdürres kleines Mädchen. Und beim Insektensterben ist es ja eh rar, draußen was zu finden.
Anna braucht dringend mehr Speck auf den Rippen. Draußen hätte sie keine Chance gehabt. Zu klein, zu dünn für den Winterschlaf. Die Igelnot ist groß in diesem Jahr. Elisabeth Mohr versorgt derzeit 8 kranke und verletzte Tiere, pflegt Wunden, gibt Medikamente. Außerdem päppelt sie 4 Igelbabys auf. Die Igelstation ist voll, mehr geht nicht.
Also es ist schon inzwischen für mich ein Fulltime-Job, auf jeden Fall. Einer, der viel Freude bereitet, der viel Leid mitbringt, aber der auch sehr erfüllend ist. Und ich würde mich freuen, wenn es ihn nicht geben müsste.
Die Berlinerin ist fasziniert von der Persönlichkeit der Tiere.
Igel sind genauso unterschiedlich wie wir auch. Also es ist schon sehr spannend, wie unterschiedliche Charaktere auch sind.
Elisabeth Mohr kümmert sich ehrenamtlich um die Igel. Futter und Medikamente finanziert sie mit Spenden. Sie war Krankenschwester, hat also medizinische Kenntnisse. Daher kommt sie auch mit schwereren Fällen zurecht.
Ja, das ist Loisy, die hat eine ganz schlimme Lungenentzündung und da weiß ich noch nicht, ob sie es schafft.
Die kranke Igelin wurde in Weißensee gefunden und ist das Sorgenkind von Elisabeth Mohr. Durch ihr langjähriges Engagement hat die Karoerin viel über Igel gelernt. Sie weiß jetzt, was sie brauchen und kann die kleinen Stacheltiere inzwischen sogar mit der bloßen Hand anfassen.
Igel pieken wie du und ich und der eine piekt mehr und der andere piekt weniger. Und ich habe so festgestellt im Laufe der Zeit, wenn ich Angst habe, dass er mich piekt, dann piekt er mich. Man gewöhnt sich auch dran.
Tierlieb war Elisabeth Mohr schon immer. Ihre Liebe zu Igeln entdeckte sie, als sie ein verletztes Stacheltier vor ihrer Haustür fand. Es brauchte dringend Hilfe. Seitdem haben Igel ihr Herz erobert.
Die sind, wie es Tiere oft sind, einfach sehr direkt und zeigen einfach auf ihre Art, wie es gerade ist und erzählen einen keinen Mist und sind einfach sehr authentisch. Und es wächst mir schon jedes Tier ans Herz, auf jeden Fall. Und natürlich die, die lange da sind, umso mehr. Ich hätte es früher auch nicht gedacht, aber es sind einfach zauberhafte Viecher.
Auch heute wird Elisabeth Mohr sich, wie jeden Abend, bis spät in die Nacht um ihre Igel kümmern.
Weihnachtsgebäck gibt es ja schon seit September in den Supermärkten und Weihnachtsbäume jetzt auch. Noch gut 6 Wochen sind es bis zum Fest, aber wer will, kann sich jetzt schon einen Baum kaufen. In Brandenburg, und zwar in Werder an der Havel. RBB-Reporterin Lisa Steger war dabei, als dort offiziell die Weihnachtsbaumsaison eröffnet wurde.
Optimistisch und mit einem Versprechen startet Tannenbaumlandwirt Christian May in die Saison. Seine Bäume haben eine höhere Lebenserwartung als die Restampel in Berlin, ist er sicher.
Ganz bestimmt wird der Weihnachtsbaum länger halten, denn unsere Weihnachtsbaumkunden berichten, wenn sie den hier frisch sägen, dass er dieses Jahr fast bis Ostern gehalten hat. Ich nehme nicht an, dass die Ampel noch so lange durchhält, also halten die Weihnachtsbäume definitiv länger als die Ampel, ja.
Größter Unterschied zwischen dem Baum und der Bundesregierung: die Tanne hält auch noch, nachdem sie abgesägt wurde. Und sie fühlt sich in der Kälte wohl, sollte also zunächst ein paar Tage draußen liegen, bevor man sie reinholt, so May.
Der Baum zieht sehr viel Feuchtigkeit auch über die Rinde und über die Nadel. Das heißt, mit dieser kleinen Sprühflasche, mit der man auch die Zimmerpflanzen einsprüht, ruhig den Baum zwischendurch einsprühen, dann bleibt er wirklich sehr lange frisch. Ansonsten empfiehlt es sich nicht, den Baum direkt vor die Heizung oder vor den Kamin zu stellen. Dann hält er auch wirklich bis Ostern.
Beim Weihnachtsbaum hat der Staatsbürger die volle Wahlfreiheit. Das ganze Spektrum ist vorhanden, aber das Wahlverhalten ist immer schwerer vorherzusagen.
Was wir hören und im letzten Jahr auch schon gespürt haben, dass die Kunden auch mehr von diesem Duft im Wohnzimmer haben wollen. Und das sind dann eben die Sorten wie eine Blaufichte, wie eine Kiefer, wie eine Colorado-Tanne oder eine Fräsertanne, die mehr Duft mit ins Wohnzimmer bringt. Das setzt sich vielleicht dieses Jahr fort. Ich kann Ihnen am 25. Dezember mehr dazu sagen.
Freiheit kostet nicht nur Nerven, sondern auch Geld. Zum ersten Mal seit 5 Jahren wurden die Preise erhöht.
Der Meter kostet hier jetzt 26 und nicht mehr 24 Euro bis 2 Meter. Und das heißt eine Preissteigerung um 2 Euro der laufende Meter.
Wer sich über die Kosten ärgert, kann seinen Frust in Glühwein ertränken, aber erst im Advent. Der Weihnachtsmarkt auf dem Werderaner Tannenhof öffnet am 1. Dezember.
RBB-Reporterin Lisa Steger vom Tannenhof in Werder. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie mögen's auch mal ausführlich, mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.